ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Mit dem Bach-Kanal sind wir weiter in Weimar und beschäftigen uns heute mit einem ganz entscheidenden Wendepunkt im Leben von Johann Sebastian Bach, nämlich mit seiner Ernennung zum Konzertmeister. Himmelskönig, sei willkommen. Mit dieser Kantate nimmt Bach am Palmsonntag 1714 seine Tätigkeit als Konzertmeister in Weimar auf. Wie er zu diesem Amt aber gekommen ist, das wollen wir heute, Michael, wirklich mal in Ruhe auseinandernehmen. Denn es zeigt eher so eine, jetzt mal vornehm formuliert, geschäftliche Seite an Johann Sebastian Bach. Dazu werden wir gleich mal Tacheles reden. Fangen wir mal ganz vorn an. Eigentlich, Michael, war Bach doch in Weimar seit 1708 gut ausgestattet, oder?
Na, absolut. Also in dem Augenblick, wo er von Mühlhausen nach Weimar wechselte, kann man sagen, dass sich seine Bezüge mehr als verdoppelt haben. Er hatte von Anfang an ein Grundgehalt von 150 Gulden, das ist schon sehr ordentlich. Da kamen auch noch allerhand Naturalien dazu. Und das war wirklich ein großer Sprung gegenüber Mühlhausen und Arnstadt. Man muss auch sagen, im Gefüge der Weimarer Hofkapelle gehörte er da mit zu den Spitzenverdienern. Er hatte nicht ganz so viel wie die beiden Kapellmeister, Vater und Sohn Drese, aber er war schon relativ nah dran. Aber das war ihm nicht genug. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, er und seine knapp 20 Kapellkollegen, durch die Rechnungsbücher, die am Weimarer Hof immer noch überliefert sind, können wir eben einsehen, was die so jedes Jahr verdient haben. Da haben wir quasi ihre Lohnbescheide von Seiten des Herzogs bis heute überliefert. Und da muss man schon sagen, sehr auffällig. Keiner hat es fertiggebracht, mit einer Ausnahme, auf die wir noch zu sprechen kommen, in einer der kommenden Folgen, innerhalb von nur 6 Jahren gleich 3-mal die Bezüge erhöht zu bekommen. Außer eben Johann Sebastian Bach. Also es begab sich 1708, Einstieg 150 Gulden Jahresgehalt. 3 Jahre später, 1711, verraten uns die Akten, das erhöht sich von 150 Gulden auf 200. Ich meine, das ist ein sehr ordentlicher Sprung. Also das ist mehr als 25%
gute Gewerkschaft
drauf. Ja. Dann allerdings nochmal 2 Jahre später, 1713, von 200 auf 232 Gulden. Also das ist auch nochmal 15% on top. Hier gehören auch immer noch erhöhte Bezüge bei den Naturalien dazu. Ja. Und dann kein Jahr später, also ein Dreivierteljahr später, wächst von 232 auf 250 Gulden. Und man muss sagen, schon bei 200 hatte er die Höhe der beiden Kapellmeister erreicht. Jetzt ist er drüber. Und das ist schon echt erstaunlich. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass der Bach irgendwie Jahresverträge oder 5-Jahresverträge hatte und deswegen sozusagen ganz natürlich hin und wieder sich das Nachverhandeln ergab.
Sowas gab es ja gar nicht.
Das gab es nicht, sondern ganz offensichtlich steht er dann regelmäßig, also ab 1711 nimmt das richtig an Fahrt auf, da beim Oberhofmarschall oder direkt beim Herzog und macht deutlich, ich verdiene mehr, als ich kriege. So. Und der Witz ist, er kriegt es auch. Allerdings merkt man schon ein gewisses Zähneknirschen von Seiten der Obrigkeit, aber offensichtlich wollten sie ihn halten. Und insofern passiert eben genau das.
Und nun hast du diese 2 bzw. schon 3 Gehaltserhöhungen, 11, 13 und 14 erwähnt. Diese dritte, 1714, aber die steht irgendwie dann doch im Kontext. Und zwar im Kontext einer Bewerbung nach außerhalb in eine gewisse Stadt an der Saale. Erklär uns das doch mal.
Ja, also hier lernen wir einen Johann Sebastian Bach kennen, der wenig zu tun hat mit, sage ich mal, zitiere jetzt mal aus einem schönen Arientext aus einer Leipziger Kantate, verrate, kann ich nur Jesu mir zum Freunde machen. So gilt der Mammon nichts bei mir. Ja, Pustekuchen. Also was der Bach zwischen Dezember 1713 und März 1714 durchgezogen hat, um eben wirklich noch vor Jahresfrist dann die inzwischen dritte Gehaltserhöhung zu kriegen. Also das ist vornehm ausgedrückt Job-Poker vom Feinsten, aber es war auch eine ganz schöne Frechheit. Die Geschichte ist die, Ende des Jahres 1713 wird in Halle, einer der größten Städte Mitteldeutschlands, der Musikdirektorenposten neu vergeben. Der Musikdirektorenposten ist dort derjenige des Organisten an der Marktkirche, also unserer lieben Frauen, Marienkirche, Marktkirche, die große hallische Kirche am Marktplatz. Friedrich Wilhelm Zacho, der Lehrer Händels, war dort der Organist. Und anders als in Leipzig ist dort der Organist zugleich derjenige, der die Kirchenmusik leitet. Und die Stelle ist zu vergeben. Und Bach ist im Dezember dort, hält sich da mehrere Wochen auf, verzückt bei seinem Probespiel die Leute. Er hat da definitiv eine Kantate komponiert. Wir wissen nicht genau, welche es ist. Es könnte die Bekümmerniskantate sein. Es könnte Christenätze diesen Tag sein.
Über beides kurz haben wir in den entsprechenden Podcasts auch gesprochen. Ja, das nur zwischendurch.
Genau. So, und jetzt überreichen sie ihm direkt eine Bestallung und Bach sagt zu, ich nehme diesen Job an.
Mündlich.
Mündlich. Und fährt natürlich nochmal nach Weimar zurück. Man muss ja ordentlich beim Herzog um Entlassung bitten. Und was aber passiert aus Sicht des Hallenser Kirchenvorstands ist exakt nichts. Und die werden immer nervöser und fragen ihn dann im Januar, im Februar regelmäßig, jetzt wann kommst du denn endlich? Und der hält die hin. Und das geht so ein bisschen hin und her, aber schließlich am 19. März, also da sind wirklich locker 3 Monate vergangen, seit Bach praktisch mit Handschlag die Stelle angenommen hat, konfrontieren sie ihn und es steht praktisch der Vorwurf im Raum, weil nämlich Bach exakt 2 Wochen vorher in Weimar die neuerliche Gehaltserhöhung bekommen hat und auch eine Beförderung zum Konzertmeister. Das scheint sich nach Halle rumgesprochen zu haben. Es steht der Vorwurf im Raum, Bach hat die Hallenser nur hingehalten, um eben in Weimar Druck zu machen, dass da nochmal was passiert. Und jetzt setzt er sich hin am 19. März und schreibt dem Kirchenvorstand von Halle seine Sicht der Dinge. Und das ist eigentlich die absolute Frechheit. Also der legt los, also an den Herrn Becker, das ist der Kirchenvorstand, stellt das erstmal so hin, als sei er ja eigentlich nie berufen worden und hätte eigentlich die Stelle auch gar nicht haben wollen. Also er sagt, hochedler, hochgelahrter, hochgeehrtester Herr, dass das hochlöbliche Kirchenkollegium meine Abschlagung der Organistenstelle befremdet, befremdet mich gar nicht, indem ich ersehe, wie es sogar wenig die Sache durchdacht hat. Sie meinen, ich habe um die erwähnte Organistenstelle angehalten, da mir doch von nichts weniger als davon etwas bewusst ist. Also er tut so, als wäre das alles gar nicht passiert. So, es geht aber noch weiter. Dieses aber, was die genaue Höhe derer Besoldung und Akzidenzen betrifft, also was die genaue Höhe des Hallenser Gehalts betrifft, habe ich in den 14 Tagen bis 3 Wochen in Halle so akkurat nicht erfahren können. Und dieses ist einigermaßen die Ursache, warum ich die Bestallung zunächst angenommen und auf Begehren dann wieder von mir gegeben habe.
Also da gibt er ja zu, dass es
angenommen hat. Ja, totaler Widerspruch zu dem, was er ursprünglich gesagt hat. Also er hat es angenommen, aber dann haben die es wohl angeblich nicht auf die Reihe bekommen, ihm innerhalb von 2 bis 3 Wochen zu sagen, exakt wie viel man da verdient. Und deswegen hätte er die Stelle zunächst angenommen, aber dann eben doch nicht. So. Und jetzt geht's aber noch weiter. Jetzt nimmt er auf diesen offenbar latenten Vorwurf des Jobpokers, also dass er die Hallenser Stelle eigentlich nie ernsthaft annehmen wollte, Bezug und sagt dann, doch ist aus allem diesem noch lange nicht zu schließen, als ob ich solche Tour dem hochlöblichen Kollegium, also dem Kirchenvorstand zu Halle, nur vorgespielt hätte, etwa um dadurch meinen gnädigsten Herrn in Weimar zu einer Zulage meiner Besoldung zu bewegen. Dies zumal, da derselbe ohnehin schon so viel Gnade für meine Dienste und Kunst hat, dass ich nicht erst nach Halle reisen muss, um meine Besoldung in Weimar zu vergrößern. Was für ein Arschloch, oder?
Also sozusagen, ich hätte euch gar nicht nötig gehabt.
Aber wirklich. Ja, also,
warum fahre ich zu euch?
Also ich muss echt sagen, also besteht ja kein Zweifel daran, dass wir eben Bach wirklich unglaublich verehren.
Schon, ja.
Aber hier. Also was hier für eine Hybris aus diesem Brief spricht. Und ich meine, der schreibt hier immerhin einem Vorsitzenden oder was auch immer dieses Hallenser Kirchenvorstands, die ihn 3 Monate vorher hofiert haben, den er mündlich in die Hand versprochen hat, dass er diesen Job annimmt. Und am Ende kann man ja jetzt nicht wegdiskutieren, dass er eben parallel in Weimar ganz offensichtlich wirklich nochmal dem Herzog die Pistole auf die Brust gesetzt hat, so nach dem Motto, die Hallenser wollen mich. Hm. Na, tu was. Ja. Na? Und dann mit so einer dicken Hose aufzutreten, alter Schwede.
Das zeigt ja auch, dass er irgendwie aus Halle so ein bisschen Druck bekommen haben muss. Dass die gesagt haben, jetzt entscheide dich mal hier. Und dann aber so zu explodieren, so arrogant,
ja,
das ist schon
filmreif. Also ich kenne keinen anderen Brief von Bach, wo er wirklich so unsympathisch rüberkommt. Und es ist der gleiche Mensch, der eben, kann ich nur Jesu mir zum Freunde machen, so gilt der Mammon, nichts bei mir komponiert. Ja, ich meine, am Ende ist er natürlich auch nur ein Mensch. Und letztlich muss man ja auch sagen, ganz offensichtlich wusste er, was er wert ist, und es wäre ja schon auch ein großer Schritt gewesen, den Weimarer Hof zu verlassen, jetzt nach Halle, also in ein städtisches Gefüge zu gehen. Aber ich bin mir schon sicher, also mindestens als er dann Halle verlassen hat, muss ihm nochmal dann die Idee gekommen sein, ich nutze das Ganze jetzt auch als ein Druckmittel, um in Weimar noch ein Stück weiter zu kommen. Ich will jetzt nicht ihm unterstellen, dass er von vornherein überhaupt kein Interesse an der Hallenser Stelle hatte. Ich meine, Zarro, das war immerhin der Lehrer von Händel und Halle wirklich eine große zentrale Stadt hier in Mitteldeutschland.
Und interessant ist ja, dass die Hallenser auch nicht so nachtragend waren, denn sie haben ihn, das muss 3 Jahre später gewesen sein, wieder eingeladen, die Orgel zu prüfen.
Ja, und gemeinsam mit 2 anderen.
Ja, na, trotzdem, er hat ja auf Kosten der Stadt auch ordentlich gebechert.
Ordentlich gebechert und gefuttert.
Da kommen wir noch drauf. Das wird eine schöne Folge, da müssen wir eigentlich mal nachstellen, irgendwie, was der da gesoffen hat. Nein, keine Sorge. Aber das heißt, er war nicht auf ewig verdammt, und dann ist ja schließlich sein Sohn, Wilhelm Friedemann, der Nachnachfolger geworden. Also er hat die Stelle dann genommen. Das ist ja irgendwie auch ein Treppenwitz dann. Nicht?
Also sie müssen ihn schon gewaltig verehrt haben, aber es ist schon krass zu sehen, was er sich hier rausnimmt. Und die Art der Sprache, also wirklich, das ist heftig.
Und wir betonen das ja nicht nur, weil wir uns so amüsieren drüber, sondern um wirklich auch mal diese Facette von Bach darzustellen. Ja, das widerspricht ja völlig diesen ganzen Bach-Denkmälern des 19. Jahrhunderts, wo der so auf dem Sockel steht.
Und auch der angeblich leeren Tasche. Ne?
Ja, natürlich das auch. Und dem Frommen und der 5. Evangelist und so. Ja, also das ist ja irgendwie kein Evangelist hier. Nee. Also da haben wir die Sache jetzt mal geklärt. Das ist alles sehr eindeutig. Er bekommt diesen Posten Konzert. Meister, geben wir doch mal da wieder hin nach Weimar. Michael, was ist das für ein Posten? Gab es den vorher schon mal oder war der nur für Bach geschaffen? Das wäre noch besonderer.
Ja, also tatsächlich dieses Prädikat Konzertmeister, was eine ausdrückliche Zusatzvereinbarung ist zu dieser Besoldungserhöhung. Ja. Also er hält jetzt das Prädikat eines Konzertmeisters. Das hat es so in dieser Form noch nicht gegeben. Es gab so einzelne Musiker der Kapelle in der Vergangenheit, unter anderem dem Strattner, dem sagt man das auch nach, irgendwie so eine Rolle gehabt zu haben. Also nicht ganz Kapellmeister, aber eben sehr verantwortungsvoll. Es scheint aber schon so zu sein, dass man hier irgendwie versucht hat, entweder wirklich einem konkreten Willen Bachs nachzukommen oder aber eben auch vor sich selbst zu rechtfertigen, warum dieser Organist hier so eine Sonderbehandlung erfährt. Mhm. Ja. Und es wird ja dann eben auch beschrieben, was dieser Titel bedeutet. Also es heißt eben in diesem Dekret, dass das im Konkreten bedeutet, monatlich neue Stücke zu komponieren und auch einzustudieren. Mhm. Neue Stücke meint jetzt nicht irgendwie Orgelstücke, sondern das ist zu verstehen im Sinne von Kirchenmusik, also Figuralmusik, Kantaten. Monatlich, da kann man jetzt nun streiten, bedeutet das einmal im Monat. Einige dich mit den Kapellmeistern, ob das irgendwie in der ersten oder der dritten Woche passiert oder es kann auch mal wechselweise sein oder heißt es wirklich stur alle 4 Wochen. Man kann sagen, wenn man jetzt so ein bisschen blickt auf die überlieferten Stücke, und da haben wir tatsächlich für die ersten Monate das relativ lückenlos, da sieht es wirklich aus wie so ein richtiger 4-Wochen-Turnus. Aber Fakt ist, mit dieser Beförderung ist ganz klar, er ist jetzt eben auch einer derjenigen, der regulär qua seines Amtes Kantaten zu komponieren hat und sie auch einzustudieren hat. Also wenn diese Stücke auf den Pulten liegen, dann ist er auch derjenige, der die Hofkapelle fit für die Stücke macht. Ob dann Konzertmeister jetzt bedeutet, du tust das von der Geige aus und nicht auf deinem angestammten Platz auf der Orgelbank, das wissen wir nicht genau.
Ich möchte eine Frage noch stellen jetzt zu diesem ganzen Komplex Pokerei. Wie mag denn das Ganze auf den Herzog gewirkt haben, diese Verhaltensweise von Bach? Wir können das ja ein bisschen von hinten jetzt denken. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, dass dem Herzog offenbar dann wirklich 1717
die Hutschnur.
Die Hutschnur geplatzt ist oder weiß nicht, was der auf dem Kopf hatte. Ja. Aber noch unterstützt er ihn ja, noch geht ja. er ja drauf ein. Er hätte sagen können, ach, geh doch nach Halle. Aber offenbar war es ja nicht so.
Nee, also ich staune ehrlich gesagt selber, weil alles, was wir über den Herzog Wilhelm Ernst, den eigentlich regierenden Herzog wissen, ist ja extrem frommer Lutheraner, jemand, der äußerlichem Pomp, Luxus irgendwie sehr skeptisch gegenüberstand, dass der sich das bieten lässt. Da staune ich wirklich. Und ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass Bachs Musizieren wirklich am ganzen Hof und auch bei den Herzögen, und zwar nicht nur im Roten Schloss, also bei den beiden Neffen, den großen Eindruck hinterließ, sondern dass man dann schon wusste, im Ernstfall, wenn er dann musiziert, ist das zwar spektakulär, aber es hat auch eine große Tiefe und Hand und Fuß. Und wer weiß, vielleicht hat ja auch Bach tatsächlich schon mit dem ein oder anderen Vokalstück den Herzog im Konkreten beeindruckt, dass er auch gemerkt hat, Mensch, der Mann versteht es mit seinen Noten tief in die Texte einzudringen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ne? Oktober 1713, das ist also kein halbes Jahr her, da hatte ja der Herzog Geburtstag gehabt. Ein Pfarrer aus Buttstedt überreicht ihm ein Geschenk, nämlich eine gedichtete Arie über den Wahlspruch des Herzogs, Omnia cum Deo et nihil sine eo. Wer hatte sie damals vertont? Johann Sebastian Bach. Alles mit Gott und nichts ohne ihn. Also auch das wird dem Herzog nicht verborgen geblieben sein. Ja. Und so konnte man das sicherlich rechtfertigen, zumal ja jetzt auch wirklich der Gehaltsaufschlag, der lag jetzt so bei 5-6% gegenüber dem vorher. Da muss man sagen, konnte man das durchaus als einen guten Deal verkaufen, dass für dieses geringe Aufgeld der Bach jetzt auch noch Kantaten komponiert, der zuvor nur eben Orgelmusik oder Tastenmusik regulär zu spielen hatte. Ich glaube, schwieriger zu vermitteln war das ganze Kapell intern, weil es natürlich auch plötzlich bedeutete, dass der Kapellmeister, der ja sogar schon einen Vizekapellmeister hatte, okay, das war immerhin der eigene Sohn, der im Grunde genommen aufgebaut wurde, wahrscheinlich als Nachfolger, trotzdem jetzt jemanden hat, der so mehr oder weniger auf gleicher Stufe steht. Und das jetzt mal alles so hierarchiemäßig auf die Reihe zu kriegen, das war vielleicht die allergrößte Herausforderung.
Und da gab es ja offenbar auch Querelen dann in den Folgejahren, ganz sicher. Eine ganz letzte Frage dazu noch, um wirklich sicher zu gehen. Das war wirklich aber eine Entscheidung, meinst du, des regierenden Herzogs? Das war nicht eine Entscheidung jetzt des Oberhofmarschalls, der vielleicht eine gute Beziehung zu Bach hatte, sondern das muss man so im Hof schon der Chef machen.
Ja, der Oberhofmarschall, der hat das sicherlich erstmal entgegengenommen und vielleicht auch erstmal irgendwie Argumente dafür und dagegen abgewogen. Hm. Aber am Ende sind das Entscheidungen, die der Herzog fällt. Letztlich muss man sich ja auch klar sein, wenn sowas passiert, wenn dann auch ein neuer Titel vergeben wird. Am Hof ging es immer ganz viel um Kompetenzfragen, auch Kompetenzstreitigkeiten, um Hierarchien. Und das musste am Ende ein Herzog auf jeden Fall mindestens gutheißen oder eben sogar ganz bewusst entscheiden.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir doch zur Genüge diese Pokerei und diese ja dann doch Beförderung von Bach zum Konzertmeister besprochen. Wir wollen am Schluss dieses Podcasts jetzt mal auf die ersten drei Kantaten schauen. Und du hast es schon gesagt, die sind lückenlos ganz klar überliefert für 1714, die Bach also in Weimar präsentiert hat, dem Hof. Zu allen, das sage ich jetzt auch mal gleich, gibt es natürlich Podcasts von uns. Zum Teil sind die schon ein paar Jahre alt, aber ich glaube, man kann sie noch gut vorzeigen. Aber doch würde ich gerne mal hier so einen Kurzvergleich machen, ohne dass wir auf alle Sätze eingehen, aber dass wir vielleicht so mal sehen, was hat der da für eine Riesenbandbreite schon in den ersten drei Monaten dem Hof vorgezeigt. Ja. Es geht los also mit Himmelskönig sei willkommen. Im Grunde was Ideales für diesen Weg zur Himmelsburg.
Ja. Ja, und auch letztlich als Einstieg für den Konzertmeister jetzt in ein neues Betätigungsfeld. Und man muss sagen, ab der ersten Note macht er hier deutlich, ich kann es oder ich tue es, weil ich es kann. Und ich mache diese Musik nicht nur zum Selbstzweck, sondern ich überlege mir sehr genau, wie ich diese Texte musikalisch ausdeute, dass das Ganze eben auch Hand und Fuß hat. Und diese Sonata mit der Blockflöte und der Violine, das ist ja wirklich ein geniales Stück, weil Bach hier mit Ansage eine, ich sage immer gern, Anti-Ouvertüre komponiert. Ja, also ein Einleitungsstück schreitender Charakter. Und du fragst dich, was soll denn das Ganze? Aber letztlich ist es ja völlig klar.
Ist ein
Himmelskönig sei willkommen. Wir haben die Geschichte, also biblisch nun gestützt, dass der Jesus in Jerusalem auf einem Esel einreitet und letztlich in Bettlergestalt. Also das ist kein König, der durch äußerlichen Pomp kredenzen will, sondern es kommt da auf die Inhalte an. Und ich finde diesen Schritt so genial, ja, voranzustellen, so eine wirklich Anti-Overtüre, eine Musik, die mit den Instrumenten auch des Hirten arbeitet. Ja, auch das ist wieder irgendwie eine Anspielung an Jesus. Fantastisch gemacht. Und dann natürlich der Rest des Stücks. Ich meine, wir haben diese drei Arien sehr toll gearbeitet. Dann der hohe Choranteil. Diese riesen Choralfantasie über Jesu, deine Passion. Ich meine, das ganze Stück ist ja über 30 Minuten lang. Das war mal ein Auftakt, würde ich sagen. Und ich würde ebenfalls sagen, also schon in diesem Moment werden die beiden Kapellmeister nicht nur begeistert gewesen sein, weil die mussten ja dann an den anderen drei Sonntagen des Monats was abliefern. Und das sollte idealerweise nicht total abfallen dagegen. Ja, aber wenn wir jetzt gucken, wie Bach weitergemacht hat, ich glaube, der Druck wurde nicht kleiner.
Wir hören mal noch ein kleines Stück aus Himmelskönig sei willkommen. Und zwar würde ich vorschlagen, ein Stück aus dieser großen Choralfantasie, ja. Jesu, deine Passion. Ja. Das war also nochmal ein Ausschnitt aus der Kantate Himmelskönig sei willkommen zum Palmsonntag 1714. Die Woche drauf war Ostern. Tja, da werden die Dreses sich angestrengt haben. Dann kam Quasimodo Geniti und dann kam Misericordias Domini, diese zwei Sonntage nach Ostern. Da war Bach nicht dran, aber wahrscheinlich hat er sich schon gut vorbereitet, denn dann kommt der Sonntag Jubilate.
Ja, und nichts war danach so, wie es vorher einmal war.
Kann man so sagen,
eine
nicht?
Unglaubliche Kantate. Ja. Weinklagen, Sorgen, Zagen, irre Kantate. Und man weiß ja gar nicht, über was man hier am meisten schwärmen soll. Das geht los mit der klagendsten Sinfonia, die bis dato komponiert worden war, mit dieser herrlichen Oboe. Dann mündet das in diesen Eingangschor, dieses Chorlamento, wo da insgesamt 12-mal dieser Passus Doriusculus durchgeführt wird, also in einer Chorpassacaglia, ja. Weinklagen, Sorgen, Zagen, wir alle kennen dann die spätere Umarbeitung für das Kruzifixus der H-Moll-Messe. Also wirklich ein Geniestreich. Aber es geht da noch weiter. In der Mitte gibt's dann mal dieses eine kurze Rezitativ, ne, wie das oft ist bei diesen Weimarer Kantaten, direkt Bibeltext. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes einkehren. Und der Sänger, der singt hier einen unglaublichen, spannungsgeladenen Melodieverlauf, also wirklich also Freud und Leid eines ganzen Lebens vorübergeht und parallel kriegt es der Bach hin, das hören wir uns jetzt mal kurz nochmal an, dass in den Instrumenten, in den Streichern konsequent eine C-Dur, ja, während der Moll singt, eine C-Dur-Tonleiter nach oben geht, in Richtung Himmel. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes einkehren. Könnte man es besser darstellen? So genial.
Wir müssen
Das war dieses ganz zentrale Rezitativ in der Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Das ist auch wirklich ein super Essenzbeispiel für diese Kantate, die wir natürlich ausführlich auch schon besprochen haben.
So wenige Takte, alles drin.
Alles drin.
Alles drin.
Das war also Jubilate 1714. Und jetzt wollen wir noch die dritte Kantate in dieser Reihe besprechen. Wiederum 4 Wochen später ist dann Pfingstsonntag.
Er angelt sich das Hochfest, den ersten Feiertag.
Erschallet ihr Lieder. Wieder ein völlig anderer Charakter. Schon von der Instrumentierung her.
Ja, halt wirklich das ganz große Festorchester, 3 Trompeten, Pauken, alles was geht, 3 Arien, Dialog zwischen Seele und Heiligem Geist. Und auch hier. Also erstens musikalischer Pomp. Wir werden alle vom Heiligen Geist irgendwie erfasst. Und auch in den Binnensätzen voller Kunst. Er holt wieder, wie er das übrigens schon in der Jubilate-Kantate getan hat, in dieser herrlichen Arie Sei getreu, das Kunststück heraus, dass er die Sänger den einen Text singen lässt, aber die Instrumente mal eben noch eine Choralmelodie sozusagen wortlos vortragen. Und was ist es hier im Duett? Komm, lass mich nicht länger warten. Spielt die Oboe eine Melodie, wo die alle gesagt haben, wow, wie schafft er es denn hier noch den Pfingstchoral Nummer 1, komm Heiliger Geist, hinein zu mogeln, irre Musik. Und also spätestens jetzt muss man sagen, jemand, der so etwas komponiert, mit diesem Klang, am ersten der 3 Pfingstfeiertage, der hat einen ganz klaren Anspruch in der Kapelle. Und das ist nicht derjenige, rangmäßig der Dritte zu sein. Der ist on top. Und ich weiß nicht, wie die Treses drüber gedacht haben, die beiden Kapellmeister.
Wir hören mal kurz in die besagte Arie mit dem Choral rein. Das war also jetzt noch ein Ausschnitt aus der 3. Weimarer Kantate in dieser Serie, Erschallet ihr Lieder zum Pfingstsonntag 1714. Man könnte das jetzt so weitermachen, aber ich dachte, 3 ist ganz schön mit der Dreieinigkeit sowieso.
Genau.
Letzte Frage dazu. Du hast das so schön jetzt auch beschrieben, so unterschiedlich wie diese Kantaten sind. Palmsonntag, Jubilate, Pfingsten. Gibt es vielleicht doch irgendwie einen großen Bogen oder ist gerade diese Bandbreite das Markenzeichen?
Ja, vielleicht ist es das. Ja, und tatsächlich, was sich durchzieht, ist eben auch immer diese Überraschung. Fast in allen diesen Kantaten wird irgendwo eine obligate Choralmelodie hineingemogelt. Er will einfach zeigen, dass er die ganze Bandbreite beherrscht. Und trotzdem, und das finde ich eben dieses Erstaunliche von Anfang an, und das gilt ja auch schon für die Mühlhäuser Kantaten, es ist nie eitler Selbstzweck, sondern es ist immer im Dienste der eigentlichen Sache. Und die Sache ist ja die, im Grunde genommen Gottes Wort zu singen und durch die Musik aber eben auch einen Mehrwert zu haben, der das Ganze auch in eine Deutungsebene überführt, wie bei einer guten Predigt. Und da gehört es ja auch dazu, dass natürlich der Pfarrer nicht jeden Sonntag die gleiche Leier erzählt oder die gleiche Predigt hält, sondern eben auf unterschiedliche Weise am Ende immer den gleichen Aha-Effekt, den Wow-Effekt erreicht. Und das schafft Bach und das schafft er mit einer gefühlten großen spielerischen Leichtigkeit, die wirklich ganz, ganz erstaunlich ist.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.